Lasst uns noch einmal zusammen beten. Vater, wir bitten dich, dass du die Augen unserer Herzen ausrichtest, weit über die Grenzen hinaus, die uns unsere eigenen Gedanken oft stecken. Dass wir dein Herz und dein Anliegen erkennen und verstehen für diese Welt, in die du uns gestellt hast. Amen. Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Thema Evangelisation und Mission ausgewählt haben von all den Themen, die man für 3 Vorträge an einem Nachmittag hätte auswählen können, die wichtig sind für eine gesunde Gemeinde. Denn eine der großen Herausforderungen jeder Gemeinde ist, sich zu konzentrieren auf ihren eigentlichen Auftrag, anstatt sich vor allen Dingen um sich selbst zu drehen. Und das ist umso wichtiger, je herausfordernder die Umstände sind, in denen wir uns bewegen und die in unsere Gemeinden hineinkommen, die Unsicherheit und Fragen aufwerfen, um die wir uns dann drehen. Das ist eigentlich die Situation der Jünger am Anfang der Apostelgeschichte in Kapitel 1. Völlig verunsichert über die Umstände, in denen sie sich gerade befinden. So, sie mussten gerade noch die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus irgendwie verdauen. Sie sind sich bewusst, wir sind hier 11 und ein paar drum herum gegen Millionen von Juden, die uns feindlich gesinnt sind, und Millionen von Römern, die uns feindlich gesinnt sind. Und zu allem Übel, gleich würde Jesus für die nächste Zeit verschwinden. So, all ihre Sorgen, all ihre Unklarheiten über die Umstände und wie sie damit umgehen sollten, kommen zusammen in der Frage, die sie dann stellen in Vers 6. Herr, stellst du in dieser unsicheren, unklaren Zeit für Israel das Reich wieder her? Und das Erstaunliche ist, dass Jesus ihnen nicht Klarheit gibt über ihre Umstände, sondern Gewissheit über ihren Auftrag. Und das ist seine Antwort: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Es ist ja erstaunlich, dass er sie überhaupt an diesen Auftrag erinnern muss. Ich meine, diese Jünger haben jahrelang mit Jesus gelebt. Sie haben jede seiner Predigten gehört. Sie haben alle seine Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie er mit den Armen und Bedürftigen umgeht. Sie haben gesehen, welche Liebe er zu den Verlorenen hat. Sie haben gehört, welche Antworten er den Kritikern und Skeptikern gibt. Und sie haben auch gewusst, Jesus war gekommen als das Licht der Nation. Sie hatten von ihm gehört: Ich komme auch für Schafe außerhalb von diesem Stall. Und als wenn all das nicht genug gewesen wäre, hatten sie gerade noch 40 Tage Intensivtraining hinter sich. Jeden Tag Vorträge und Q&As, 11:1. Wenn es jemals in der ganzen Kirchengeschichte irgendwelche Personen gab, die gesunde Grundlagen und Voraussetzungen hatten, um zu wissen, was sie zu tun hätten im Reich Gottes, dann diese. Und doch brauchten sie offensichtlich Klarstellung über ihren Auftrag. Ihr werdet meine Zeugen sein. Könnte es sein, dass es manchmal diese Klarstellung auch für uns als Gemeinden braucht? Jesus ist es offensichtlich wichtiger, dass wir Klarheit haben über unseren Auftrag, als dass wir Klarheit hätten über all unsere Umstände. Warum ist das so? Weil er weiß, dieser Auftrag ist die einzige langfristig wirksame Antwort auf all die Umstände, in denen wir leben. John Owen hat es einmal so formuliert: Unwissenheit über Gott ist die Ursache aller Gottlosigkeit und Verwirrung unter den Menschen. Alles Wühlen, all das muss der Unwissenheit über Gott zugeschrieben werden. So, was wäre eine bessere Antwort auf die notvollen Umstände dieser Welt als der Kampf gegen die eigentliche Ursache dieser Umstände, Unwissenheit über Gott? Darum schrieb Lukas ausgerechnet diesen Auftrag auf, als die letzten wörtlich überlieferten Worte von Jesus, bevor er ging, an die wir uns unbedingt erinnern sollten, die wir auf keinen Fall vergessen sollten. Ihr werdet meine Zeugen sein, ja, in eurer von Unwissenheit über Gott gebeutelten Welt. So, unsere Frage heute Abend ist, was brauchen wir als Gemeinden, um tatsächlich diesen Auftrag auszuführen? Drei Vorschläge. Nummer eins, große Theologie. Nummer zwei, klare Strategie. Und Nummer drei, leidenschaftlichen Einsatz. Nummer eins, große Theologie. Ein Grund, warum in Gemeinden häufig die Leidenschaft für die weltweite Verbreitung des Evangeliums fehlt, ist möglicherweise, dass wir Evangelisation und Mission wahrnehmen als eine Aufgabe unter vielen anderen. Nicht wahr? Hat uns Jesus nicht alle möglichen Dinge geboten, die wir tun sollen, die wichtig sind, dass wir sie umsetzen als gesunde Gemeinden? Und der Missionsbefehl erscheint ja nur als einer von vielen. Dazu kommt, vielleicht habt ihr es mal bemerkt, das, was wir Missionsbefehl nennen, in Matthäus 28 und hier Apostelgeschichte 1, kommt nach Apostelgeschichte 1 nirgendwo mehr vor im gesamten Neuen Testament. Kein einziger Brief spricht davon, tut das, um den Missionsbefehl Jesu zu erfüllen. So, vor einigen Jahren habe ich mir die Frage gestellt, wenn dieser Auftrag so wichtig ist, wieso sprechen die Apostel dann nicht mehr darüber? Und meine Feststellung war dann, dort, wo die Apostel erklären, warum es wichtig ist, sich für die Ausbreitung des Evangeliums unter allen Völkern einzusetzen, begründen sie es nicht mit dem Missionsbefehl von Jesus, sondern sie begründen es mit dem Alten Testament. Ein paar Beispiele. Apostelgeschichte 13, Vers 47. Hier ist die zentrale Begründung von Paulus und Barnabas, warum sie zu den Heidenvölkern gehen. Und sie sagen, von nun an wenden wir uns zu den Heiden, denn so hat uns der Herr geboten. Und jetzt zitieren sie nicht den Missionsbefehl, sondern Jesaja Kapitel 49, Vers 6. Ich habe dich zum Licht der Nationen gemacht, dass du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Nächstes Beispiel, Römerbrief, Kapitel 14. So, Paulus legt da seine Absicht, nach Spanien zu gehen und das Evangelium zu den fremden Völkern zu bringen. Und als er das darlegt, zitiert er in Vers 21 nicht Jesus, sondern Jesaja 52, Vers 15. Denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen und die nicht gehört haben, werden verstehen. Drittes Beispiel, Jesus selbst. Lukas 24, als er schon vor Apostelgeschichte 1 mit den Jüngern über Weltmission spricht, da wird deutlich, das hier ist kein neuer Befehl, den ich euch gebe, sondern es ist die konsequente Fortsetzung der Stoßrichtung des ganzen Alten Testaments. Lukas 24, Vers 46. So steht geschrieben im Alten Testament, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, Anfang von Jerusalem. So steht geschrieben, bezieht sich hier nicht auf ein bestimmtes Zitat, sondern es ist die Zusammenfassung von der gesamten Agenda Gottes durch die Heilsgeschichte bis hierher. Was war diese Agenda des Alten Testamentes, auf die sich die Apostel und sogar Jesus berufen? Lasst mich euch einladen zu einem kurzen Überflug mit ein paar schnellen Haltestellen. Bereits ganz am Anfang, als Gott Adam und Eva schuf, heißt es in 1. Mose 1,26, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, als Abbilder, als Ebenbilder Gottes. Und das nächste, was dann folgt in Vers 27, ist der erste Auftrag. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die ganze Erde. Womit? Mit Ebenbildern Gottes. Mit Abbildern des Wesens Gottes. Mit Ebenbildern seiner Herrlichkeit soll die ganze Erde erfüllt werden. Okay, so sie versagen und Gott erwählt Abraham mit diesem Ziel in 1. Mose 12, Vers 3 und macht klar, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und wenn er dann handelt mit Abrahams Nachkommen, dann erklärt er dort Dinge wie in 4. Mose 14, Vers 21. So wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird. Die Psalmen beten Gott an mit demselben Wunsch, Psalm 96. Singt dem Herrn ganze Erde, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter den Völkern seine Wundertaten. Und die Propheten erwarten, dass die, die Gottes Gnade erfahren haben, seine Herrlichkeit bis an die Enden der Erde tragen. Jesaja schließt sein Buch in Kapitel 66 ab Vers 18. Ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken und ich bin gekommen, alle Nationen und Sprachen zu versammeln und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf. Welches Zeichen? Das Zeichen des Kreuzes. Und ich sende Entkommene von ihnen zu den Nationen, nach Tarsis, Put und Lut, zu denen, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, zu den fernen Inseln, die die Kunde von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie verkünden meine Herrlichkeit unter den Nationen. Das ist die große theologische Vision des Alten Testaments, das die Mission im Neuen Testament antreibt. Drei Schlussfolgerungen daraus. Nummer eins. Evangelisation und Mission sind viel bedeutsamer, als wir denken. Sie sind nicht einfach nur ein weiterer Aufgabenbereich im Portfolio unserer Gemeinden. Es ist nicht einfach nur Gehorsam gegenüber einem weiteren Gebot neben anderen Geboten im Neuen Testament. Es ist etwas Größeres. Es ist die Konsequenz aus Gottes Plan und Handeln durch seine Geschichte mit dieser Menschheit hindurch. Jetzt, das heißt nicht, dass Evangelisation und Mission irgendwie wichtiger sein als andere Aufgaben in der Gemeinde. Aber es bedeutet, sie sind das übergeordnete Ziel, dass wir mit all den anderen Aufgaben und Diensten fördern wollen. Nummer zwei. Evangelisation und Mission sind viel schöner, als wir denken. Es gibt gute Motive, sich dafür einzusetzen. Mitleid mit den Menschen, die ohne Christus verloren sind. Gehorsam gegenüber Gottes Gebot. Aber habt ihr gemerkt, die übergeordnete Motivation, die immer wieder heraussticht, ist was? Die Verbreitung der Erkenntnis, wie herrlich Gott ist. Es geht um nichts weniger als die Herrlichkeit Gottes bekannt zu machen unter Menschen aus allen Völkern, weil er es wert ist, kennengelernt und angebetet zu werden. Das heißt, die größte Motivation für diesen Auftrag ist Gott selbst. Und das bedeutet, je besser wir Gott kennen, desto höher ist unsere Motivation, seine Herrlichkeit zu verbreiten. Schlussfolgerung Nummer drei. Evangelisation und Mission sind viel notwendiger, als wir denken. Wer ist am besten dazu geeignet, die Botschaft davon weiterzugeben, wie herrlich Gott ist? Wie herrlich Jesus Christus als Erlöser ist? Diejenigen, die ihn am besten kennen. Das heißt, eine gesunde Gemeinde mit einer tiefen Überzeugung von Gottes Herrlichkeit, also von der Vollkommenheit seines Wortes, von der unbedingten Autorität seines Wortes, von der Heiligkeit seines Wesens, von der Kostbarkeit seiner Gemeinde, von der verändernden Kraft des Evangeliums, von der Schönheit von Jesus Christus. So eine Gemeinde hat die größte Verantwortung und die besten Voraussetzungen dazu, die Erkenntnis Gottes dorthin weiterzugeben, wo sie am meisten fehlt. Aber wo ist das? Wo soll sie sich denn dann dafür einsetzen? Das führt uns zu unserem zweiten Schritt. Wir brauchen nicht nur große Theologie, sondern auch eine klare Strategie. Zurück zur Apostelgeschichte, Kapitel 1. Jesus sagt hier nicht einfach, geht hinaus in die Welt. An anderen Stellen tut er das, aber hier unterscheidet er bewusst zwischen verschiedenen Ebenen dieser Welt in Vers 8. Und zwar entsprechend der Distanz zwischen denen, die ihm nachfolgen und denen, die unbedingt von ihm hören müssen. 1974 fand eine der letzten ganz großen Missionskonferenzen dieser Welt statt in Lausanne. Und einer der vielleicht prägendsten Vorträge, die dort gehalten wurden, stammten von dem Missiologen Rolf Winter. Und darin unterschied er drei Ebenen, auf denen das Evangelium verbreitet werden muss. Sichtbar hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8 und in der praktischen Erfahrung, die er auf dem Missionsfeld gesammelt hat. Ebene Nummer 1 ist hier Judäa und Jerusalem. Jerusalem und Judäa. Das ist Evangelisation in unserer unmittelbaren Umgebung. So, Juden, die an Jesus glaubten, bringen ihren jüdischen Nachbarn in ihrer Stadt Jerusalem und in der unmittelbaren Umgebung das Evangelium. Das ist die erste Ebene unseres Auftrags als Ortsgemeinden, Evangelisation vor Ort. Wir bringen das Evangelium zu Menschen in unserer Umgebung, die unsere Sprache sprechen und grundsätzlich die gleichen Lebensgewohnheiten und Traditionen haben wie wir. Das heißt, es gibt eigentlich keine nennenswerten Hindernisse zu überwinden. Die einzige Grenze, die wir zu überwinden haben, ist den Schritt rauszugehen aus unserer Gemeinde hinaus in die Welt. Das ist die einfachste und effektivste Art der Evangelisation. Das Problem ist, Evangelisation vor Ort kann nur dort passieren, wo es genügend Christen und Gemeinden gibt, die Menschen in ihrer Sprache und Kultur und Umgebung mit dem Evangelium erreichen können. Aber der Großteil der Weltbevölkerung, ein Großteil der Weltbevölkerung lebt ohne solche Zeugen in ihrer Sprache und Kultur. Darum bleibt es nicht die einzige Ebene. Aber Jesus blickt jetzt nicht von hier aus, von Jerusalem und Judäa, direkt an die Enden der Welt. Nein, es kommt zuerst eine weitere, die zweite Ebene, nämlich Samaria. Und Samaria erscheint hier nicht einfach als die nächste geografische Region rund um Jerusalem, so wie Judäa. Dann hätte er auch Galiläa nennen können oder Idumäa. Samaria ist der nächste Schritt, weil hier nicht mehr hauptsächlich Juden lebten, wie in Jerusalem und Judäa, sondern Samaritaner. Das heißt, die Grenze zu Samaria ist vor allem eine kulturelle Grenze. So, wenn Jesus in Johannes Kapitel 4 der samaritanischen Frau am Brunnen begegnet, dann ist seine Hürde nicht die, dass sie ihre Sprache nicht spricht. Sie können gut miteinander sprechen, aber es wird dann deutlich an ihren Antworten, dass es einen großen kulturellen Unterschied gibt zwischen ihr und ihm. Sie hat eine völlig andere Auffassung davon, wo religiöses Leben stattfinden soll, wo der richtige Ort ist, um Gott anzubeten. Das heißt, wenn die Jünger hier von Jesus hören, ihr werdet meine Zeugen sein in Samaria, dann war ihnen klar, das ist nicht weit weg. Aber die Menschen, die dort sind, denken und glauben und leben in mancherlei Hinsicht doch anders als wir. So, diese zweite Ebene, das Evangelium zu verbreiten, braucht einen weiteren Schritt. Mehr als nur raus in die Welt. Hier müssen erste Grenzen auch in Kultur und Lebensweise überwunden werden. Keine riesigen, aber spürbaren Grenzen. Ich bekam meine erste Vorstellung davon, was das bedeuten kann, als ich das erste Mal als junger Mann nach Oberbayern ging. Aber ich brauche offensichtlich nicht weiter zu erzählen. Ich begrüße ja gerne Menschen freundlich. Vor allen Dingen, wenn sie mich begrüßen. Also wurde ich da in München übrigens freundlich begrüßt und antworte mit einem lauten und klaren guten Tag. Worauf dann sehr laut und deutlich, ungefähr 100 Menschen um uns herum, deutlich gemacht wurde, dass ich offensichtlich aus Preußen komme. Das ist mir noch ein weiteres Mal passiert in einer anderen Stadt und ich habe dann langsam gemerkt, also auf diese Weise kannst du hier keine Freunde gewinnen. Es wird durchaus deutlicher, wenn jemand aus dem Westen von Deutschland versucht, in Ostdeutschland zu evangelisieren oder eine Gemeinde zu gründen. Dasselbe Land, grundsätzlich, mal abgesehen von dialektalen Unterschieden, dieselbe Sprache und zugleich, dank 40 Jahren SED-Prägung, das, was die Wochenzeitung Die Zeit die gottloseste Gegend der Welt nennt. Nach einer Studie der University of Chicago von 2012 gibt es nirgendwo in der Welt so wenige Menschen, die an Gott glauben. Nirgendwo auf der Welt glauben so wenige Menschen an Gott wie in Ostdeutschland. Das ist in unserem Land. Selbst innerhalb der Grenzen aber der alten Bundesländer haben wir heute in gewisser Weise ein Samarien. Hunderttausende von Menschen, die als Flüchtlinge aus anderen Kulturen hierher gekommen sind. Sie versuchen, sich zu integrieren, sie versuchen, unsere Sprache zu lernen, sie fühlen sich doch nicht zu Hause. Sie sind Teil unserer Nachbarschaft, aber um ihnen das Evangelium zu bringen, braucht es mehr als das Gespräch mit unserem deutschen Nachbarn. Es ist eine zusätzliche kulturelle Barriere zu überwinden. Ist es möglich, dass hier ein großer Teil von unserem heutigen Samaria liegt und damit ein wichtiger Teil von unserem Auftrag als Gemeinden? Übrigens, Jesus fragt seine Jünger nicht nach ihrer politischen Meinung dazu, dass die Samariter jetzt da in diesem Land wohnen und was das alles so für praktische Konsequenzen hat. Er geht davon aus, Gott hat die politischen Geschicke Israels so gelenkt, dass dort Samaritaner jetzt mit Juden zusammenwohnten. Und das Einzige, worauf sich seine Nachfolger konzentrieren mussten, war, ihr sollt meine Zeugen sein, auch in Samaria. So, Samaria ist sozusagen die Ebene zwischen Evangelisation vor der Haustür und Weltmission in der Ferne. Ich habe in den letzten Jahren oft gehört, ja, jetzt wo so viele Flüchtlinge hier nach Deutschland kommen, da brauchen wir doch nicht mehr so viele Missionare in ihre Länder zu schicken. Okay, kleine Rechenaufgabe. Es sind ein paar tausend Menschen, hier in unserem Land jetzt das Evangelium hören können und durch Gottes Gnade einige von ihnen es auch glauben. Wie viel ändert das an dem Schicksal der vielen Millionen in ihren Heimatländern? In Syrien, in Afghanistan, in Pakistan, im Iran, in der Türkei, in Eritrea, in Osteuropa. Darum nennt Jesus hier eine dritte Ebene. Ihr sollt meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Und diese Ebene ist heute mindestens genauso wichtig, wie sie damals war. Über 3 Milliarden Menschen leben heute in sogenannten vom Evangelium unerreichten Volksgruppen. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal vor einigen Jahren in so eine Volksgruppe kam. Wir waren für eine längere Zeit, meine Frau und ich, in der Zone um die Sahara herum in Westafrika. Und wir lebten dort mit Missionaren, die unter so einer Gruppe arbeiteten. Und eines Tages nahm uns ein Missionar weit raus in den Busch Sie hatten eine Radiostation aufgebaut, um dann biblische Geschichten und biblische Texte und kurze Andachten auszusenden. Aufgenommen auf Kassetten. Weiß einer, was das ist? Kassetten. Drehten sich ganz von selbst. Und irgendjemand hat diese Andachten gehört und hat sich bei ihnen gemeldet. Und an diesem Tag fuhren wir mehrere Stunden in den Busch, um ihn zu besuchen. Ein ganz abgelegenes Dorf, jenseits von Strom und fließendem Wasser. Einfache Lehmhütten. Und wir liefen da durch, bis wir irgendwann bei einer der letzten Lehmhütten angekommen waren. Bei einem Mann deutlich über 80. Wir gingen zu ihm und der Missionar erklärt ihm ausführlich das Evangelium und gibt ihm eine Bibel. Schaut uns dieser Mann an mit Tränen in den Augen und sagt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Bibel in der Hand habe. In Dutzenden Ländern, in hunderten Regionen, in tausenden Volksgruppen auf dieser Welt werden täglich Menschen geboren wie er. Und sie leben und sie sterben, ohne jemals die Wahrheit gehört zu haben über ihren Schöpfer, über seinen gerechten Zorn, über ihre Sünde und über Jesus Christus als ihre einzige Hoffnung. Und sie werden sie auch nie hören. Es sei denn, dass gesunde Gemeinden sich daran erinnern, es ist unsere Verantwortung und unser Privileg, uns mit aller Kraft dafür einzusetzen, unseren, sei es noch so kleinen, Anteil an diesem gewaltigen Auftrag wahrzunehmen. Sodass einige Personen aus diesen Gemeinden ermutigt und ausgerüstet werden, sich aufzumachen, nicht nur einen Schritt aus ihrer Komfortzone herauszutreten, sondern den Großteil ihrer westlichen Privilegien, auch den Großteil ihrer christlichen Mittelstandsprivilegien aufzugeben, sich vorzubereiten zu leiden, sich vorzubereiten, sich zu demütigen, in ein weit entferntes Land zu ziehen, zu völlig anderen Menschen, eine völlig andere Sprache zu lernen, in eine völlig andere Kultur zu tauchen, ohne irgendeine Garantie auf Erfolg, die besten Jahre ihres Lebens zu investieren für die körperlich und geistlich Ärmsten dieser Welt. Heute arbeiten 0,37% aller christlichen Missionare weltweit als Zeugen unter diesen unerreichten Volksgruppen. 0,37. Heute Morgen, kurz bevor ich hier ankam zur Konferenz, bekam ich die Nachricht, dass ein sehr lieber Freund von mir plötzlich heimgegangen ist. Plötzlicher Herzinfarkt heute Nacht. Viele Jahre mit seiner Frau als Beamter hier gearbeitet, sehr solides Einkommen, solide Altersversorgung, bis sie sich irgendwann gefragt haben, wozu machen wir das? So haben sie verhältnismäßig spät in ihrem Leben sich entschieden, wir gehen zu den unerreichten Stämmen nach Indonesien. Und sie gingen nach Indonesien und sie lernten die Sprache und sie lebten dort und sie durften Teil sein, eine Gemeinde dort zu gründen. Vor einigen Jahren war ich selbst dort und erlebte die Studenten, die dort ausgebildet werden und Gottes Wort lernen und dann von dort aus auf all die Inseln gehen, von denen sie gekommen sind und das Evangelium weitergeben. Und gestern Abend kam der letzte Rundbrief, dass einer dieser Leute, der seit vielen, vielen Monaten mit einem kleinen Bötchen 10 bis 14 Stunden lang von der einen Insel zur nächsten fährt, endlich auf eine Insel gestoßen ist, wo die Einwohner offen waren für das Evangelium. Sie haben sich gefragt, wird das ein Wendepunkt sein? Das war das Letzte, was er vor Augen hatte, bevor er seine Augen gestern Nacht geschlossen hat und auf Senden geklickt hat. Das Erste, was er heute sah, war die Herrlichkeit Christi. und seine Investition hat sich gelohnt. Darum bleibt diese dritte Ebene dringender Teil des Auftrags unserer Gemeinden. Und er ist noch längst nicht abgeschlossen. Die Frage ist allerdings nicht, ob er abgeschlossen wird. Oh ja, er wird abgeschlossen sein. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt, er hat versprochen, ich werde meine Gemeinde bauen. Denn er weiß, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Dafür zu sorgen, dass das passiert. Die einzige Frage ist nur, werden wir daran teilhaben? Werden wir als einzelne Gemeinden an der Vollendung dieses Auftrags teilhaben? Und dazu benötigen wir einen dritten Punkt: leidenschaftlicher Einsatz. So, wie kann das praktisch aussehen, als Gemeinde auf allen drei Ebenen unseres Auftrags mitzuwirken? Ebene 1 in Jerusalem und Judäa. Matthias hat schon viel und ausreichend darüber gesprochen heute, wie wir evangelisieren können, persönlich, individuell und zusammen mit und als Gemeinde. Zweite Ebene in Samarien. Es kann je nach Umgebung auch unterschiedlich aussehen. Kann der bewusste Einsatz für Randgruppen sein, für Flüchtlinge sein. Es kann die Unterstützung einer Gemeindegründung sein in Gebieten in Deutschland, in denen es wenig oder gar kein Zeugnis für das Evangelium gibt. Aber lasst uns den Schwerpunkt setzen auf die dritte Region, die dritte Ebene bis an die Enden der Welt. Das Erste, was jede Gemeinde hier tun kann, ist regelmäßig und konkret zu beten. Mit vorbereiteten Informationen, zum Beispiel aus Operation World oder der neuen Datenbank von Stratus.earth. Wir beten als Gemeinde jede Woche für die Unerreichten, Somali, Pashtunen, Uiguren, Burmesen, Soninke, Jemeniten und so weiter. Und dafür zu beten, dass irgendwann Gott die Besten aus unseren Reihen beruft, zu ihm zu gehen. Aber wie der Gründer der ersten Missionsgesellschaft William Carey uns erinnert, wir dürfen uns nicht mit dem Beten zufrieden geben, ohne uns anzustrengen, die Mittel zu gebrauchen, um die Dinge zu erlangen, für die wir beten. Wären die Kinder des Lichts nur in ihrer Generation so weise wie die Kinder dieser Welt, würden sie jeden Muskel anspannen, um einen so herrlichen Preis zu erringen und sich niemals einbilden, sie könnten ihn auf andere Weise erringen. Also lasst mich drei weitere Schritte vorschlagen, um unsere Muskeln anzuspannen. Nummer 1, Wahrnehmung fördern. Fördert das Bewusstsein und die Wahrnehmung in unseren Gemeinden, wie wichtig dieser Teil unseres Auftrags ist. Indem ihr Missionare zu berichten einladet, indem ihr Missionsgottesdienste gestaltet, indem ihr besonders die junge Generation zu Missionskonferenzen mitnehmt. Und ihr lieben Prediger, lasst diesen Auftrag immer wieder Teil der Anwendung in eurer Verkündigung sein. Nummer 2, Kontakt herstellen. Besonders wertvoll, wenn es in einer guten Weise gemacht ist, junge Leute zu Kurzeinsätzen zu motivieren und zu unterstützen und zu begleiten, sodass sie einen bleibenden Eindruck vielleicht von einem Jahr auf dem Missionsfeld bekommen für die Not der Unerreichten, für die Realität der Arbeit unter ihnen, für die Möglichkeiten, dort zu dienen. Und vielleicht leisten sie nur einen Beitrag für ein halbes oder ein Jahr. Vielleicht werden sie nie ausreisen und trotzdem langfristig Missionen unterstützen. Vielleicht werden sie aber auch gerufen, selbst zu gehen. Drittens, Partnerschaften schließen. Irgendwann kann die Zeit kommen und die Möglichkeit kommen, auch einer kleinen Gemeinde erste konkrete Missionsarbeit zu unterstützen. Und es ist wertvoll, wie Matthias das vorhin ausgeführt hat, das als Teil des Budgets mit einzuplanen, ganz fest. Und dann aber auch so konkret zu sein, verantwortlich zu benennen, die sich regelmäßig kümmern um die Beziehung dieser Missionare zur Gemeinde. Es sind nur einige praktische Möglichkeiten für jede Gemeinde, sich leidenschaftlich zu beteiligen. Und liebe Pastoren, es ist unsere Verantwortung, diese Leidenschaft anzufachen. Es ist möglich, dass einige motiviert sind, die Muskeln anzuspannen und andere eher überwältigt. Sie daran denken, was das alles bedeutet an Arbeit. Aber für beide von uns ist es wichtig, nicht zu übersehen, womit Jesus seinen Auftrag hier einleitet in Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen, impliziert ja, dass wir von uns aus gar keine Kraft haben. Jesus wusste, dass wir dazu neigen, uns auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Strategien zu verlassen oder durch den Mangel daran uns entmutigen zu lassen. Und ja, unsere Mittel und unsere Technologien können einen Beitrag leisten, aber sie sind niemals ausreichend. Nicht mal in Zeiten des Internets. Es war, es ist und es bleibt immer ein geistlicher Kampf, Grenzen zu überwinden, um das Evangelium zu verbreiten. Allerspätestens die Grenze des menschlichen Herzens. Tod in Sünde, blind für die Wahrheit. Kein Mittel in dieser Welt, das sie überwinden kann. Geistlicher Kampf für geistliche Ziele kann nur mit geistlicher Kraft gewonnen werden. Das ist die wichtigste Voraussetzung für jeden noch so leidenschaftlichen Einsatz. So, ja, ich glaube, es ist eine der ganz großen Herausforderungen für jede Gemeinde, sich auf ihren eigentlichen Auftrag zu konzentrieren und sich nicht vor allen Dingen um sich selbst zu drehen. Wir mögen unsicher sein im Blick auf unsere Umstände, aber wir können uns immer sicher sein im Blick auf unseren Auftrag. Wir brauchen gesunde Gemeinden, die sich dafür einsetzen, dass weitere gesunde Gemeinden entstehen. Mit großer Theologie, mit klarer Strategie, mit leidenschaftlichem Einsatz in unserem Jerusalem und Judäa, in unserem Samaria und bis an die Enden der Welt. Lass uns beten. Vater, wir bitten dich, im Angesicht deiner großen Gnade und Liebe zu dieser Welt, in die du Jesus gesandt hast, ermutige diese Gemeinden der Menschen, die heute hier sind, befähige du Leiter, berufe Jünger, sich einzusetzen für die Ausbreitung deiner Herrlichkeit in einer leidenden Welt. Amen.